Deutschlandfunk Nova 100.
Wer sich mit dem Wojnich-Manuskript beschäftigt, der wird früher oder später im Mittelalter landen. Aber für mich beginnt die Geschichte zunächst am 8. Juni 2017. Da sitze ich gerade beim Frühstück, trinke meinen Tee und lese die Zeitung, also die Panoramaseite mit den bunten Meldungen aus aller Welt.
Rätselhafter Luxus. Autor unbekannt. Inhalt unverständlich. Zustand uralt. Es ist eins der geheimnisvollsten Bücher der Menschheit, ein großes Rätsel, an dessen Lösung nicht nur unzählige Linguisten und Historiker gescheitert sind, sondern auch die Experten des CIA und einiger anderer Geheimdienste. Wow.
Ja, okay. Und damit hatte mich der Artikel und damit hatte mich vor allem das Wojnich-Manuskript. Das Ding ist, wenn man anfängt, das Wojnich-Manuskript zu googeln, dann ergibt das sehr, sehr viele Treffer. Und es wird sofort ziemlich unübersichtlich, weil es gibt so viele Meldungen, auch Meldungen, dass irgendjemand das Manuskript nun endlich entschlüsselt hat. Ja, und da frage ich mich, was denn nun? Rätsel oder bereits gelöstes Rätsel? Und darum wollte ich wissen, was genau ist dieses Wojnich-Manuskript und was wissen wir denn eigentlich wirklich darüber?
Das Wojnich-Manuskript ist das größte Rätsel der Geschichte der Verschlüsselungstechnik. Da kommt man im Grunde nicht drum herum, wenn man sich für das Thema interessiert.
Ich habe mit drei Experten gesprochen, die sich schon länger und sehr intensiv mit dem Manuskript beschäftigt haben. Und Klaus Schmier ist einer von ihnen. Der ist Informatiker mit dem Schwerpunkt Verschlüsselungstechnik.
Das Wojnich-Manuskript ist ein Buch, so wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert, handgeschrieben, handgemalt, 230 Seiten und ein Einzelstück, ist ja handgeschrieben, gibt keine zweite Handschrift. Und das Besondere am Wojnich-Manuskript ist eben, dass es in einer Schrift geschrieben ist, die keiner lesen kann.
Man kann sich das vorstellen wie ein Buch, aber das ist halt nicht gebunden, sondern ineinander gelegt. Und das ist relativ klein, ungefähr DIN A5-Format.
Jürgen Hermes ist Computerlinguist an der Uni Köln. In seiner Doktorarbeit hat er sich mit einem Programm für die Analyse von Texten beschäftigt und das Wojnich-Manuskript war eins seiner Beispiele. Jürgen Hermes hat einen Nachdruck von diesem Manuskript und da kann man sehen, also die Seiten sind ein bisschen bräunlich, fleckig und wir wissen auch, weil es eben Pergament ist, dass sie so ein bisschen transparent sind. Und an den Absätzen lässt sich erkennen, dass der Text von links nach rechts geschrieben ist. Oft läuft dieser Text auch um die Zeichnungen herum.
Kurzen Analysen. Genau, und dann fängt es halt an mit den Pflanzen. Und man sieht, dass diese Pflanzen sind halt sehr, sehr raumgreifend und der Text fließt irgendwie drumherum. Sodass man davon ausgeht, dass eigentlich die Zeichnung erst da war und danach halt der Text dazwischen geschrieben wurde.
Es gibt kein zweites Buch auf der Welt oder kein zweites Dokument, das in derselben Schrift geschrieben wurde. Aber was am meisten auffällt, ist, dass jede Seite auch bemalt ist mit irgendeiner Pflanze oder ein kreisförmiges Diagramm, was schwer zu erklären ist, oder mit vielen kleinen Pflanzen. Oder es gibt ja ein Kapitel sozusagen, wo kleine Frauenfiguren in Bädern sind und im Wasserfall runterrutschen. Sehr, sehr ungewöhnlich.
Und das ist der dritte Experte, René Sandbergen.
Ich wohne schon seit fast 30 Jahren in Deutschland. Ich habe ursprünglich Luftfahrt- und Raumfahrttechnik studiert an der Technischen Universität in Delft in Holland.
René Sandbergen arbeitet bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, aber in seiner Freizeit beschäftigt er sich eben seit mehr als 20 Jahren mit dem Manuskript. Er ist damals, als diese Sache mit dem Internet gerade anfing, darauf aufmerksam geworden.
Das nannte sich Usenet. Das war in den 90er Jahren, also noch Anfang 90er Jahren. Und da konnte man über verschiedene Themen lesen oder E-Mails bekommen.
Und dann tauchte damals dieses Foto auf. Eine Seite aus dem Manuskript.
Niedrige Auflösung, schwarz-weiß, gar nicht schön. Aber das hat mich komplett interessiert. Also ich habe gemeint, das sieht eigentlich so aus, als ob man das eigentlich lesen könnte.
Als René Sandbergen anfängt, sich für das Manuskript zu interessieren, ja, das ist eine Zeit, ich kann mir das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, da gibt es noch keine Suchmaschinen. Also kein Google, kein Bing, Yahoo oder sonst irgendwas. Und René Sandbergen fängt aber trotzdem an, alle möglichen Informationen zu sammeln. Und heute ist er verantwortlich für eine Webseite, auf der so ziemlich alles zusammengetragen ist, was wir über dieses Voynich-Manuskript wissen. Also fangen wir mal vorne an, im Hier und Jetzt. Heute befindet sich das Manuskript in einer Bibliothek an der Yale University in der Nähe von New York. Das heißt Voynich-Manuskript, weil ein Mann namens Wilfried Voynich es 1912 in der Nähe von Rom entdeckt hat. Auf den komme ich gleich noch auf jeden Fall zu sprechen. Aber vorher ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass eben in diesen 100 Jahren von damals bis heute, da haben sich wahnsinnig viele Menschen mit diesem Manuskript beschäftigt. Sprachwissenschaftler, Historiker, Kryptologen, sogar Geheimdienstmitarbeiter. Aber niemand konnte bisher eine Lösung dafür liefern, was dort geschrieben steht. Was diese Pflanzen, Planeten, Frauenzeichnungen bedeuten. Ja, auch wenn es gelegentlich die Nachricht gibt, das Voynich-Rätsel wurde geknackt. Nee, bisher stimmt es nicht. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als ich hier an diesem Text arbeite, im Januar 2018. Und trotzdem sind aber im Laufe der Zeit ein paar Dinge über das Manuskript herausgekommen. Für uns beginnt die Geschichte also mit Wilfried Voynich. Ja, der Mann, der das Manuskript 1912 entdeckt. Der ist Buchhändler und stammt ursprünglich aus Polen. Und 1890 eröffnet er ein Antiquariat in London. Er bekommt dann bald den Ruf, dass er auch an sehr seltene Bücher kommt. Und er reist dafür viel umher. Und in den folgenden Jahren eröffnet er dann auch weitere Büros in Paris, Florenz und Warschau.
Also er war ein Händler und seine Berufung war halt tatsächlich, interessante, antike oder ältere Bücher zu finden, zusammenzutragen und halt mit Gewinn weiterzuverkaufen.
Und so kommt Wilfried Voynich dann 1912 in die Villa Mondragone. Das ist ein Kloster in der Nähe von Rom, ein rötliches Gebäude mit einem großen Innenhof und dort leben Jesuiten. Voynich kauft ihnen dann etliche Bücher ab, darunter eben auch das seltsame Manuskript. Aber auch ein paar größere Werke, die weitaus mehr hermachen als dieses Bündel zusammengelegter Pergamentseiten, bemalt und unlesbar. Der Buchhändler weiß, dass er da was ganz Besonderes gefunden hat und beauftragt den US-amerikanischen Wissenschaftler William Newbold damit, das Manuskript zu entziffern. Newbold, der findet dann eine, wie sich später herausstellt, ziemlich absurde Theorie, die auch, als sie veröffentlicht wird, von vielen anderen als Humbug zerrissen wird. Und das ist eben der Beginn von unzähligen Versuchen, das rätselhafte Manuskript zu entziffern. Manche äußern dann sogar ganz grundsätzliche Zweifel daran, ob dieses Manuskript überhaupt echt ist.
Jetzt wäre es natürlich eine Möglichkeit, dass diese Geschichte, die Voynich erzählt hat, gar nicht stimmt, sondern dass er das Manuskript ähnlich wie Konrad Kujau in den 80ern die Hitler-Tagebücher gefälscht hat, einfach selbst erzeugt hat, um es halt mit Gewinn weiterzuverkaufen.
Das sagt Jürgen Hermes, der Computerlinguist. Allerdings sagt er auch, dass es dann eine sehr, sehr gute Fälschung wäre. Denn obwohl die Sprache niemand versteht, so gibt es trotzdem Parallelen zu existierenden Sprachen. Nämlich, wenn man jetzt sich zum Beispiel die Häufigkeiten und die Verteilung dieser unbekannten Zeichen anschaut, dann entspricht das Mustern und Regeln von existierenden Sprachen. Nur, dass diese Zeichen eben keiner bekannten Sprache zugeordnet werden können. Ja, jetzt gibt es also einerseits die Theorie, das Manuskript könnte ein Hoax sein, aber es gibt eben auch Hinweise darauf, dass die Geschichte des Manuskripts viel weiter zurückreicht. Als ich angefangen habe, mich mit dem Voynich-Manuskript zu beschäftigen, kam mir das irgendwie ziemlich bald vor wie so eine Schnitzeljagd. Ja, weil das ist eben ein Rätsel und alle Hinweise zur möglichen Lösung des Rätsels, die befinden sich jetzt mal zunächst im oder am Buch. Und dann ist aber ein ganz entscheidender Hinweis ein Brief, von dem der Buchhändler Voynich berichtet, dass er ihn im Manuskript gefunden hat. Der Brief ist an Athanasius Kircher gerichtet, das ist ein Jesuit und Universalgelehrter im 17. Jahrhundert und der hatte damals den Ruf, er könne alle Sprachen der Welt verstehen.
Ja, also es war, ist ein Brief, der wurde in Prag verfasst, nach Rom geschickt und dieser Brief behandelt ein geheimnisvolles Manuskript, wo sich Gelehrte in Prag mit herumgeschlagen haben, was aber ohne Erfolg geblieben ist. Und diese Prager Gelehrten wussten nicht mehr weiter und haben den damaligen bekannten Universalgelehrten Athanasius Kircher in Rom quasi um Hilfe gebeten.
In diesem Brief fragen also Gelehrte in Prag, ob Athanasius Kircher das Manuskript für sie entziffern kann. Aber es ist nicht bekannt, dass der Kircher irgendwie weiterhelfen konnte. Stattdessen lässt sich aber mit Hilfe dieses Briefes die Spur des Manuskripts noch ein bisschen weiter zurückverfolgen.
Bereits die ersten Nachforschungen haben ergeben, dass es Hinweise darauf gibt, dass dieses Manuskript älter ist. Dass es nämlich zumindest Anfang des 17. Jahrhunderts am Hof des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Rudolf II., in Prag vorlag.
Ja, wenn man sich mit der Geschichte des Wojnich-Manuskripts beschäftigt, tauchen irre viele Namen auf und es wird auch ein bisschen verwirrend. Aber es lohnt sich, bei einigen dieser Personen ein bisschen genauer hinzuschauen. Zum Beispiel auf Kaiser Rudolf II. Rudolf II. Wird 1552 in Wien geboren. Und mit 24 Jahren, als sein Vater stirbt, wird er dann Kaiser und damit auch zum mächtigsten Monarchen in Europa. Während Rudolf zuerst noch von Wien aus regiert, verlegt er dann aber nach ein paar Jahren seinen Sitz nach Prag. Und diese Entscheidung hat riesigen Einfluss auf die Stadt, weil die Residenz des Kaisers zieht wahnsinnig viele Menschen an. Handwerker, Künstler, Bildhauer, aber auch Wahrsager, Astronomen und Alchemisten kommen dann in die Stadt. Und Rudolf II. Ist total interessiert an allem. Der interessiert sich für Literatur, Kunst und Wissenschaft und ist vermutlich auch einer der bedeutendsten Kunstsammler seiner Zeit. Weil nach und nach baute er damals eine Wunderkammer auf. Also das ist eine Sammlung mit allen möglichen Schätzen. Mit Tieren, Steinen, Mineralien aus aller Welt. Also aus den Teilen der Welt, die damals im 17. Jahrhundert bekannt waren. Und er schickt sogar Boten los, die ihm dann seltsame und schöne Objekte bringen sollen. Und er kauft auch Bücher. Und in dieses Setting führt jetzt also die Spur des Wojnich-Manuskripts.
Das heißt, es gilt als einigermaßen sicher, dass es in Prag ein geheimnisvolles Buch gab, was nach Rom geschickt wurde, und zwar Mitte des 17. Jahrhunderts. Ob das Wojnich-Manuskript dieses geheimnisvolle Buch war oder nicht, kann man nicht genau sagen, weil die Briefe da einen doch im Unklaren lassen.
Etwas, was die Suche nach dem Manuskript ziemlich schwierig macht, ist eben, dass das Buch keinen Namen hat. Also es hat keinen Titel, nach dem wir suchen können, und es hat auch keine grobe Bezeichnung, wie jetzt zum Beispiel das Kräuterbuch. Also wir nennen es seit 1912 das Wojnich-Manuskript. Aber wie es vorher hieß, keine Ahnung. Wir wissen weder, welchen Zweck das Buch einmal gehabt hat, noch wer es geschrieben hat. Darum können wir eben heute nur vermuten, dass jemand, der von einem geheimnisvollen oder von einem unlesbaren Manuskript schreibt, dass er damit das Wojnich-Manuskript meint. Es gibt jetzt aber auch noch einen weiteren Hinweis, der in diese Zeit führt. Und zwar direkt am Buch. Auf den ersten Seiten des Manuskripts, da steht ein Name in lateinischen Buchstaben, also die wir lesen können. Dieser Name ist zwar kaum zu sehen, also entweder ist er mit der Zeit verblichen oder jemand hat mal versucht, ihn auszuradieren, aber dort steht eben dieser Name Jakobus de Tepinage. Jakobus de Tepinage, das ist ein Mediziner und Apotheker am Hof von Kaiser Rudolf II. In Prag. Und de Tepinage, der hieß ursprünglich mal anders. Aber er konnte den Kaiser von einer sehr schweren Krankheit heilen und dafür wird er geehrt. Also er wird 1608 geadelt. Und mit dieser Ehre bekommt er dann auch einen neuen Namen, nämlich seinen Adelsnamen de Tepinage. Ja, und dieser Hofmediziner und Apotheker, der stirbt im Jahr 1622, das wissen wir. Und daraus lässt sich jetzt natürlich schlussfolgern, irgendwann zwischen 1608 und 1622 muss dieses Wojnich-Manuskript in Prag gewesen sein. Am Hof von Kaiser Rudolf II. Vermutlich eben auch in den Händen von Jakobus de Tepinage, weil er eben seinen Namen im Manuskript hinterlassen hat. Und in diesem bereits vorher erwähnten Brief an Athanasius Kircher wird übrigens auch erwähnt, dass Rudolf II. Das Buch mal für ziemlich viel Geld gekauft hat, nämlich für 600 Dukaten.
Das war also ungefähr etwas mehr als 2 Kilogramm Gold.
Das war jetzt auch damals definitiv sehr viel Geld. Allerdings ist über diesen Kaiser ja auch bekannt, dass er sich total für Wissenschaft, Künste und alles interessiert hat, auch für Bücher, und dass ihm das auch einiges wert war.
Aber aus welcher Richtung es nach Prag gekommen ist, kann man wirklich gar nicht raten, weil Kaiser Rudolf hat wirklich eine Sammlung gemacht. Er hat Sachen von ganz Europa und der ganzen Welt, also der ihm bekannten Welt, hat er gesammelt. Das war sowas wie alle Straßen führen nach Prag irgendwie. Da kann man leider dann nicht so einfach zurückrechnen.
Unter Kaiser Rudolf wird Prag jetzt also zur goldenen Stadt. Künstler, Maler, Schriftsteller, Wissenschaftler kommen Ende des 16. Jahrhunderts aus allen Richtungen nach Prag. Allerdings müssen wir auch festhalten, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der sind Wissenschaft, Alchemie, Glaube an Magie, das ist alles nicht wirklich scharf voneinander getrennt. Und so kommen dann auch ziemlich windige Gestalten an den Hof des Kaisers. Zum Beispiel John Dee und Edward Kelly. Ja, und eine der vielen Theorien um das Voynich-Manuskript, die beschäftigt sich eben auch mit diesen zwei Gestalten. John Dee, das war ein englischer Mathematiker, und Edward Kelly, das war, ja, kann man schon sagen, ein Scharlatan. Irgendwann im Laufe des Lebens wurden dem auch mal seine Ohren abgeschnitten, darum hat er immer sehr lange Haare getragen. Und warum das war, weiß man nicht genau, eventuell wegen Urkundenfälschung. Jedenfalls beschäftigen sich diese beiden mit Alchemie und Magie und sie kommen dann aus England nach Prag an den Hof von Kaiser Rudolf.
Um dort, wie auch immer, Geld zu verdienen, und sie haben halt eben behauptet, mit Gold machen Geld zu verdienen, und das ist allerdings alles nicht gut gegangen, aber also man hat spekuliert, dass die beiden tatsächlich dieses Manuskript an Kaiser Rudolf verkauft haben.
Was für eine Geschichte. Zwei dubiose Gestalten, die ein Manuskript haben, die es vielleicht auch selber anfertigen lassen, ohne dass es eine Bedeutung hat, weil sie einfach genau wissen, Rudolf interessiert sich für Magie und Wissenschaft, und sie wissen auch, dass der Kaiser bereit ist, viel Geld für solche Dinge auszugeben. Für mich klingt diese Theorie super. Für einen Roman wäre diese Version eigentlich perfekt. Aber auf der Suche nach der Herkunft des Voynich-Manuskripts bleibt diese Theorie leider einfach nur Spekulation.
Man weiß in Wirklichkeit gar nichts darüber, was vor 1608 genau mit diesem Manuskript passiert ist.
Es kann sein, dass der Text gar keine Bedeutung hat. Es ist ganz möglich, dass es wirklich bedeutungslose Zeichen sind. Also es kann sein, dass jemand, der die Bedeutung des Textes sucht, nach etwas sucht, das es gar nicht gibt. Aber die Geschichte dieses Buches gibt es definitiv. Da gibt es immer noch neue Sachen herauszufinden. Also es hat definitiv eine Geschichte.
Halten wir fest. Auf der einen Seite versuchen bis heute Hobbykryptologen, Historiker und andere Geheimnisjäger, den Text des Voynich-Manuskripts zu knacken. Und auf der anderen Seite gibt es eben so Menschen wie René Sandbergen, die beschäftigen sich inzwischen eher mit der Geschichte des Manuskripts.
Am Ende, was mich jetzt zu dieser Zeit am meisten interessiert, ist, was hat das Buch eigentlich für Bedeutung gehabt? Wieso gibt es ein unlesbares Buch? Und wie hat er das gemacht? So, auch irgendwann, wenn jemand herausfindet, wie man den Text jetzt entziffern kann, weiß man vielleicht immer noch nicht, wieso das Buch so gemacht wurde.
Es gibt noch eine Spur, die ein bisschen weiterführt. 2009 hat das österreichische Fernsehen einen Dokumentarfilm über das Voynich-Manuskript gedreht. Und René Sandbergen hat damals als Experte geholfen. Damals haben die Filmemacher zusammen mit der Yale-Bibliothek, die das Manuskript besitzt, Geld zusammengelegt, um eine sehr spezielle Untersuchung in Auftrag zu geben. Und zwar haben Materialwissenschaftler das Pergament des Manuskripts ganz genau untersucht.
Die Universität Yale hat sich lange Zeit geweigert, solche materialwissenschaftlichen Analysen machen zu lassen. Unter anderem wahrscheinlich auch, weil damit ein Teil des Manuskripts zerstört wird. Man muss so kleine Streifen abschneiden, um die untersuchen zu können. Das macht man mit der sogenannten C14-Methode oder Radiokarbon-Methode.
Dieses Verfahren kennen wir aus der Archäologie. Da wird es zum Beispiel dazu verwendet, um Knochen zu datieren. Also mit der Methode lässt sich Material untersuchen, das irgendwann mal gelebt hat. Und weil Pergament ja aus Tierhaut hergestellt wird, kann man eben mit diesem chemischen Verfahren so ungefähr datieren, wann das Tier gestorben ist.
Die materialwissenschaftliche Analyse, die eben in Chicago gemacht wurde, ergab 2009, dass mit 95%iger Wahrscheinlichkeit dieses Pergament, was man dort untersucht hat, man hat, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Streifen abgeschnitten, und die wiesen alle auf die gleiche Zeit hin, nämlich auf das frühe 15. Jahrhundert. Das heißt, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, sagte das McCrown-Institut, war das Pergament zwischen 1408 und 1438 noch Teil eines lebenden Tiers.
Für diejenigen, die sich mit dem Manuskript beschäftigen, war das ein echter Durchbruch. Endlich mal ein konkreter Hinweis. Endlich mal eine ungefähre Jahreszahl.
Und das hat natürlich einiges gebracht, weil man weiß jetzt, dass das Pergament im frühen 15. Jahrhundert hergestellt wurde. Etwas älter, als man bis dahin gedacht hat. Aber man weiß halt nicht, wann es beschrieben wurde. Also Pergament war damals teuer, das hat man normalerweise nicht 100 Jahre liegen lassen, bevor man es beschrieben hat. Aber es gab vielleicht auch Ausnahmen.
Wer weiß? Das sagt Klaus Schmee, der Kryptologe. Und für viele ist diese Datierung zumindest der Beweis dafür, dass das Pergament wahrscheinlich in dieser Zeit beschrieben wurde, ob sich jetzt um Geheimschrift handelt oder um Nonsens. Aber am Ende bleibt es einfach nur eine Vermutung. Was wissen wir jetzt also über dieses Manuskript? Ich fasse nochmal zusammen. Etwa 200 Jahre nachdem das Pergament vermutlich hergestellt wurde, taucht ein bemaltes und geheimnisvolles Manuskript am Kaiserlichen Hof in Prag auf. Es geht dort durch mehrere Hände und landet dann etwas später in Rom bei Athanasius Kircher. Und zusammen mit anderen Büchern kommt es irgendwann in das Jesuitenkloster, wo der Buchhändler Voynich es 1912 entdeckt. Renommierte Kryptologen, Geheimdienste, andere Experten fürs Codeknacken, alle haben sich immer wieder mit diesen seltsamen Zeichen und Zeichnungen beschäftigt, aber nichts herausgefunden. Eine plausible Theorie, zu der auch viele andere sagen, ja klar, so muss es gewesen sein, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. Die gibt es einfach bisher nicht. Wird es vielleicht auch niemals geben. Für Klaus Schmee wäre das übrigens voll okay.
Für mich wäre es gar nicht so toll, wenn es gelöst werden würde, weil dann wird das Interesse ja nachlassen. Also ist halt viel schöner, über das große Geheimnis zu schreiben, als über das Manuskript, was vor 5 Jahren irgendwann gelöst wurde.
Mich persönlich nervt es schon so ein bisschen, dass ich jetzt die Geschichte vom Voynich-Manuskript nicht mit einer sensationellen Lösung beenden kann. Aber die Schnitzeljagd geht ja auch noch weiter. Und wer weiß, vielleicht bearbeitet irgendwann mal jemand ein altes Archiv oder einen Büchernachlass und plötzlich fällt da ein uralter Pergamentzettel zu Boden, auf dem der Hinweis zur Lösung des Rätsels steht.
Deutschlandfunk Nova 100.